eben wirklich da auch ehrlich sein, dass es nicht einfach alles kannst optimieren und dann bist du irgendwie super mutig, zielstrebig und selbstbewusst und alles ist gut.
Zu jedem Zeitpunkt vom Leben, egal
immer.
Was dir vor die Füße
berührt. Immer. Ja. Musst halt einfach das 10-Punkte-Programm machen. Ja. Verstehst du?
Ja. Das ist mal ehrlich, der Podcast.
Mara Rikli und Zara Satir sind ein unglaublich starkes Duo. Die beiden engagieren sich vor allem für Themen wie Inklusion. Sie geben den Eltern eine Stimme, die ein Kind mit einer Behinderung haben, so wie sie beide auch. Dann reden sie aber viel auch über generelle Themen wie Gleichstellung, Care-Arbeit, Vereinbarkeit und so weiter. Beide bewegen sich in diesen Berufsfeldern. Zara ist Coach und hat auch schon Kolumnen geschrieben. Mara ist unter anderem Journalistin, Moderatorin, Buchhändlerin und zusammen haben sie einen eigenen Podcast. Ich habe sie zu uns in den Podcast eingeladen, um mit ihnen über Ehrlichkeit zu reden. Wir haben Bögen geschlagen zu Wut, Druck, Selbstfürsorge und am Schluss haben wir eine mega einfache Lösung, wie man sein Leben endlich im Griff hat. Viel Spass!
Was habt ihr für ein Verständnis von Ehrlichkeit?
Ja, Sarah.
Wir haben gestern beim Morgen darüber geredet, am Sonntagsmorgen, wie wir das in der Familie mit Ehrlichkeit, so wie wir aufgewachsen sind. Und da habe ich wie gemerkt, erst im Gespräch, ich habe das gar noch nie so reflektiert, dass ich eine Familie habe. Und ich glaube, das ist ein mega Geschenk, und es war jetzt überhaupt nicht immer alles nur einfach gewesen, aber sie sind alle so wahnsinnig ehrlich. Also, manchmal, meine Mama ist manchmal so ehrlich, dass mir auch schon wehgetan hat, aber ich habe immer gewusst, sie ist ehrlich mit mir. Und es hat auch nie etwas gegeben, wo ich nicht darüber reden durfte oder wo man nicht ansprechen konnte. Und ich glaube, mein Verständnis von Ehrlichkeit ist ein sehr so Selbstverständliches und mir aber auch ein wichtiger Wert, Ehrlichkeit. Ehrlichkeit zu leben und zwar in allem, was ich mache.
Es fühlt sich mega warm an, wenn du das so erzählst. Also Ehrlichkeit als etwas Warmes, nicht Kühles, Krasses, sondern so Geborgenes.
Ja, warm von immer auch in Sicherheit sein, dass man weiss, woran man beim anderen ist. Also ich habe wie auch dürfen lernen, dass ich auch darf sagen, ich habe auf etwas keine Lust und es ist dann okay. Weißt du nicht, dass ich dann wegen dem einen Liebesentzug erfahre? Und das ist unschön.
Mega. Du lächelst, Mara.
Ja, ich find's mega schön. Ich erkenne mich in vielem, was Sarah sagt. Und bin froh, habe ich noch mal Zeit gehabt, zum Denken. Das ist eine schwierige Frage. Also ich finde das jetzt nicht so eine Frage, die ich so ganz klar und einfach beantworten kann. Ich glaube, wenn ich mir überlege, was Ehrlichkeit ist es für mich ja auch ein wichtiger Grundwert. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass ich auch ehrlich möchte sein zu mir selber. Und was bedeutet, dass ich meine Gefühle möchte ernst nehmen und annehmen und mich nicht übergehen und auch nicht andere. Ich glaube, das ist für mich auch, oder assoziiere ich mit Ehrlichkeit. So. Ich bin auch aufgewachsen, dass man sehr ehrlich war miteinander, was auch oft zu Konflikten geführt hat. Und ich mag mich so ein bisschen erinnern, also so, ich weiß es nicht genau, Teenie-Alter, so ins Erwachsenenwerden inne oder so, dass ich immer wieder mal so ein bisschen Momente hatte von Erstaunen, so, hä, aha, das sagt man in dieser Familie nicht ehrlich zueinander. Oder, ah, da gibt es Sachen, wo man, also wenn ich so auf Besuch gegangen bin, sagen wir, zu einem Freund heim oder zu einer Freundin oder irgendwie, einfach so in andere Familien inne und dann, ich habe ja das Gefühl, das ist ja normal, dass man ehrlich und transparent ist miteinander und vielleicht eben auch mal überemotional und so. Und dann, wie so erstaunt war, dass das nicht so ist. Und ich glaube, das Erlebnis von aha, es gibt so viel, was so im Unsichtbaren bleibt und wo man irgendwie unter den Teppich kehrt oder wo man sich auch lieber anlügt, als dass man irgendeinen Konflikt hat miteinander. Das hat mich ja dann auch in meiner Arbeit nachher mega beschäftigt. Also es ist wie so ein bisschen ein Motivator von meiner Arbeit, ist auch ehrlich sein zueinander und merken, oh, in vielen Bereichen ist mir das nicht so.
Kannst du beschreiben, wie das dich in der Arbeit beschäftigt hat?
Ja, ich glaube, so ein bisschen, also ich habe ja angefangen, vor allem über meine Mutterschaft zu schreiben. Und dort hat mich das ja schon sehr beschäftigt, dass ich das Gefühl habe, meine Mütter oder Eltern untereinander sind oft nicht ehrlich miteinander. Oder eben auch nicht ehrlich zu sich selber. Dass man sehr hohe Ansprüche hat an sich, an Kind, an Eltern gegenseitig oder dass man so ein Bild aufrechterhalten will und dann halt lieber sagt, nein, wir haben nie Probleme beim Einschlafen, anstatt ehrlich zu sein und zu sagen, mal, auch bei uns ist es wirklich ein mega Chaos und auch ich bin total erschöpft und man dann so in Dialog könnte, das wollte ich auch aufbrechen, dass man sich ja quasi Illusionen verkauft oder dass es allen besser würde gehen, wenn wir ehrlicher wären zueinander. So.
Ja, da kann ich nur so ein grosses Ja sagen. Ich habe jetzt auch einmal Zeit gehabt, zum Denken. Das ehrlich sein zu sich selber. Ich glaube, wir nehmen uns so viel Druck, wenn wir uns getrauen, ehrlich zu sein. Und ich versuche das in allem, was ich mache, ob das jetzt in meiner Coaching-Arbeit ist oder mein Podcast, den wir zusammen machen, dass wir eben Gespräche führen, wo wir wollen, wirklich eben ehrlich sein miteinander, authentisch auch in Gespräche ein. Und mir ist so wichtig, gerade auch, wie ich in einer Branche auch arbeite, wo ich finde, sind sehr viele nicht ehrlich. Mir ist es gerade letzte Woche wieder begegnet, jemand, der das Coaching-Programm verkauft und sagt, wenn du das Coaching-Programm gemacht hast, dann bist du selbstbewusst. Und dann habe ich so gedacht, also ehrlich? Also hallo, wie unethisch ist denn das? Und das ist mir so ein wichtiger Wert, den Menschen zu sagen, ob das jetzt in einem Workshop ist oder wenn sie zu mir in die Praxis kommen, eben, hey, gell, das ist vielleicht auch ein Thema, wo man lebenslang im Prozess ist. Nein, das heisst nicht, dass du lebenslang musst zu mir kommen. Bitte nicht, oder? Und ja, ich bin auch noch an dem dran. Und das ist, oder? Eben wirklich da auch ehrlich sein, dass es nicht einfach alles kannst optimieren und dann bist du irgendwie super mutig, zielstrebig und selbstbewusst und alles ist gut.
Zu jedem Zeitpunkt vom Leben, egal immer. Was dir vor die Füße gerührt.
Immer. Ja. Musst halt einfach das 10-Punkte-Programm machen. Ja. Verstehst du?
Ja. Ja.
Ja. Heißt, ja. Oder? Ich spüre es sehr fest. Ich komme sehr wirklich bückeln über, wenn ich das...
Hey, ich denke so, hä? Oder weißt du, so ein Workshop geht in 4 Stunden und steht nachher bist du irgendwie, erreichst alle deine Ziele. Und dann denke ich so, hä? Spinnen die? Also mal, sind doch ehrlich. Aber weißt du, was ich nicht weiss? Ich weiss auch, es gibt eine grosse Sehnsucht vom Menschen und ich kann das auch so verstehen. Ich sage dir manchmal so die Disney-Sehnsucht, dass man eben nicht ehrlich ist. Mhm. Also ich glaube, es gibt so einen Anteil und es ist nicht so, dass ich den gar nicht irgendwie auch kenne, ich will da auch eben ehrlich sein, dass man einfach möchte, so wie so einen perfekten Disney-Film, alles ist gut. Ah, so, dass die rosa-rote Welt, ob das jetzt in der Liebe ist oder in Freundschaft oder mit dem Kind. Also ich glaube, so die Sehnsucht ist riesig und wenn dann so einfache Lösungen verkauft werden, dass man eben das und das muss machen und dann kommt man dort an, dann hat das eine wahnsinnige Sogwirkung.
Ja, und ich finde aber auch, es gibt ja schon Momente, wo ich auch nicht ehrlich gerade sein will, weil ich auch einfach keine Lust habe, gerade über alles zu reden, was so in meinem Leben abgeht. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie, weiss nicht, in den Ausgang gehe und ich will einfach gut tanzen und dann kommst du ins Gespräch mit jemandem, wo vielleicht jetzt auch nicht gerade die sympathischsten Vibes hast, dann muss ich nicht, wenn die Person mich fragt, was machst du so in deinem Leben? Was beschäftigt dich gerade? Ich weiß nicht, gut, das sind dann schon sehr tiefe Fragen für eine Person, die nicht so sympathisch ist. Aber ich weiß nicht, ich hatte gerade letzte so eine Situation gehabt, wo ich bin tanzen, nachher haben wir draußen aufs Taxi gewartet und dann ist ein junger Mann gekommen und hat irgendwie noch wollen schwätzen und ich hatte dann nicht dort Lust zum erzählen, oh, ich habe jetzt zwei Kinder und was ist meine Arbeit und ein Kind hat eine Behinderung und so. Weil, weißt, und dort finde ich dann, da bin ich dann auch mal unehrlich und finde so, wenn der mich fragt, hast du Kind? Dann kann ich auch mal sagen.
Aber ist das nicht auch ehrlich?
Ehrlich?
Im, also in dem
mir
Moment
gegenüber vielleicht.
Ja, dass du deine Grenzen schützt.
Ja, absolut. Ja. Wahrscheinlich schon irgendwo durch. Mhm. Aber ihm gegenüber jetzt ja dann in dem Moment nicht. Aber,
ja, das stimmt.
Aber wenn man ja dann auch mal gesagt hat, ich will jetzt nicht reden und ich mag jetzt gerade nicht über mein Privatleben reden, dann ist es ja auch am Gegenüber dann eigentlich das zu respektieren und sonst dürfen wir ja dann vielleicht auch einfach unehrlich sein, oder?
Ja, und vielleicht ist das auch wieder ein krasser Anspruch, dass man wie sagt, hey, weißt, ich möchte ehrlich sein und dass man, also ich bin, ich wünschte, ich wäre es nicht, aber ich bin ein mega schwarz-weiß Mensch manchmal, dann finde ich so, okay, jetzt bin ich ehrlich und dann müsste ich in jeder Situation ehrlich sein, was völlig bekloppt ist.
Also dort ist ja dann schon auch wieder die Frage, was heisst jetzt ehrlich?
Voll.
Also oder was ist jetzt einfach der Umstand entsprechend die Information, die du jetzt gerade preisgibst? Weil ich meine, Ehrlichkeit untereinander bedingt ja auch eine Art ein safer Space. Also ich meine, wenn man ehrlich ist, wenn man sich verletzlich zeigt, wenn man etwas von sich preisgibt, das hat ja auch mit Vertrauen zu tun. Und ich finde, es gibt durchaus Konstellationen, wo es auch okay ist, dann etwas für sich zu behalten und nicht. Oder auch, wenn man jemanden vielleicht jetzt nicht so sympathisch findet, gerade dort immer sagen, ich finde dich unsympathisch, ist vielleicht auch nicht gerade so zielführend, oder?
Ja, und auch, wir haben ja jetzt im Leben so viele verschiedene Ebenen, wo dann eine ehrliche Aussage würde vielleicht irgendwie tangieren in dem Sinn. Also das heisst, jetzt gerade bei mir gibt es ganz viel, wo ich öffentlich nicht darüber reden würde, wegen meiner Kinder, ist ja bei dir auch so. Und das finde ich eben auch eine Ehrlichkeit, dass man eben dazu steht, zum Beispiel, dass es auch Ambivalenzen gibt in einem innen oder Gleichzeitigkeiten, wo, oder eben verschiedene Ebenen von, ja, für mich wäre das stimmig zum Erzählen, aber zum Beispiel für meinen Sohn nicht. Und wenn ich das von mir erzähle, dann tangiert das auch meinen Sohn. Wo ich finde, auch das brauchen wir viel mehr. Also manchmal gibt es so eine, wie ein Missverständnis bei dem Thema, dass man dann einfach alles muss quasi rausgeben und eigentlich sich abziehen und alles irgendwie zeigen. Und ich habe zum Beispiel für mich auch so die Regel, mit über Themen zu reden, auch wenn ich nicht tief noch immer drinstehe und in einem mega Prozess bin. Und so ganz, ganz fest Schmerz geht in mir hinein. Dann ist es für mich, Ehrlichkeit mir gegenüber, aber auch meinem näheren Umfeld, dass ich zuerst den Prozess für mich mache und wenn ich dann spüre, jetzt möchte ich etwas von dem rausgeben, dann mache ich, aber das mache ich zeitversetzt.
Mhm. Das ist ein mega spannender Punkt, weil vorher habe ich auch den Gedanken gehabt, ich glaube, Ehrlichkeit fängt ja häufig dort an, dass man ehrlich ist zu sich selber. Mhm. Also wenn du ja in einen Prozess hineingehst, wo Ehrlichkeit eine Rolle spielt, dann bedingt das ja, dass man eben zuerst mal zu sich selber ehrlich ist. Oder?
Genau, das habe ich genau gemeint, jetzt, dass ich auch häufig merke, dass wenn ich in einem Prozess bin, dann verändert sich meine Sichtweise auch. Mhm. Also das heisst, am Anfang, wenn ich verletzt bin, dann habe ich ganz hohe Emotionalität und ich könnte dann irgendwie, weiss doch auch nicht, irgendwie, oder alles rausgehen und rausschreien und dann wenn ich dann so in dem Prozess bleibe und vielleicht eben in Therapie gehe, mit Freundinnen rede, dann verändert sich ja das.
Ja.
Mhm. Und irgendwann kommt dann auch so ein Punkt, wo ich merke, es hat sich wie gebödelt. Weißt, ich habe immer so das Bild von so wie so einer Schneekugel. Und wenn man verletzt wird, dann fliegt das Zeug
ja
alles umeinander.
Ja, voll, ja.
Und dann lasse ich Zeit, bis es gebödelt ist. Und das mache ich auch teilweise bei seiner Handlung gegangen, oder? Manchmal brauche ich auch da wie Zeit, dass ich merke, es ist nicht gut, so oder voll im Struggle in eine Handlung, sondern ich lasse bödeln und dann rede ich wieder nochmal mit den Leuten, oder, was es zu reden gibt.
Ja, ja, und ich finde das eben mal spannend, ehrlich zu sich selber, eben ob jetzt die Situation mit dieser Person, wo du findest, ich will eigentlich jetzt nicht mit dir reden, oder auch mit anderen Sachen, dass man wie überlegt, was wird jetzt eigentlich, was wäre mir jetzt gerade das grösste Anliegen? Und habe ich jetzt da den Anspruch, ich muss jetzt ehrlich gegen aussen sein oder muss ich gegen innen mal überlegen, was will ich eigentlich, was tut mir eigentlich gut, was wäre, also auch vorausblickend, eben, ist es jetzt sinnvoll, um irgendeiner Person anzuklatschen, meine Ehrlichkeit, oder verbaue ich mir da irgendetwas damit für später, nur weil ich gerade wie die Schneekugel gerade alles durcheinander wirbelt. Oder auch ehrlich sein, zum sagen, ja, also zum Beispiel mir klingt das sehr oft nicht. Also ich reagiere sehr oft, wenn in dieser Schneekugel noch alles zu unterob ist und damit verletze ich auch Menschen. Aber auch dann halt ehrlich zu sich selber sein und sagen, ja, das ist mein Punkt. Und jetzt kann ich entscheiden, will ich dort etwas ändern oder nicht? Oder ist es einfach so, wie ich bin?
Ich habe gemerkt, ich verletze dann am meisten mich selber sogar. Mhm. Ich habe auch so eine hohe Emotionalität und darum habe ich das Schneekugelbild für mich mal so gefunden.
Wie verletzt? Also wie meinst du das?
Wenn ich so aufgewirbelt bin und dann mit dem in Gespräch, jetzt nehmen wir zum Beispiel, ich bin jetzt in den letzten Monaten ist meine Schneekugel sehr aufgewirbelt gewesen, wegen meinem Sohn, der nicht gut zu weg war. Und ich musste dort so viele Gespräche führen und dort sind teilweise Aussagen tätig, die mich mega verletzt haben von Fachleuten. Und dort habe ich gemerkt, wenn ich in diese Gespräche hineingehe, so aufgewirbelt, und dann muss ich oft auch brüllen. Und es ist wie so eine offene Wunde, dann, wo dann immer noch mehr Salz reinkommt. Mhm. Und dann so verletze ich mich wie selber, als wenn ich mir ein bisschen Zeit gebe, ein paar Tage oder manchmal auch Wochen, bis es ein bisschen eine Kruste gebildet hat und eben dann das Salz nicht mehr so reingehen kann. Weißt? Mhm. Und dann tut es mir nicht mehr so weh.
Ja.
Oder auch, wenn ich eine hohe Emotionalität habe und jemand anders auch und der gibt mir dann voll zurück und ich bin aber so verletzt. Ja, dann kann ich mich weniger gut
schützen. Das kenne ich ja auch mega fest.
Ja. Ja, so. Ich habe mir jetzt zum Beispiel auch angewöhnt, dass ich in so schwierigen Gesprächen wie einfach annehmen, was kommt, und fragen und aufschreiben. Und dann verlange ich ein zweites Gespräch.
Mhm.
Weil dann habe ich Zeit zum Setzen lassen. Weil sonst gehe ich so fest rein.
Mhm.
Ich verletze mich selber mega. Ja.
Und bei dir hört es dann auch nicht mehr auf denken, dann in dem Moment, wie du selber so fest reingehst, dass...
Ja, und das tut mich mega aufregen. Es ist wirklich so eine offene Wunde, wo dann einfach noch grösser und noch grösser und noch mehr anfängt zu blüten. Und die muss einfach immer wieder können. Ein bisschen,
das ist eigentlich Selbstfürsorge, die du machst. Ja.
Und darum habe ich das Schneekugelbild.
Mhm.
Nicht, weil ich eben das eben so gut kenne.
Ja.
Ja, und ich glaube, es gibt ja dort auch unterschiedliche Typen. Aber wenn man halt auch, wenn man halt eben zu der, sage ich jetzt, sehr stark emotionalen, eher extrovertiert emotional, impulsiven Menschen gehört, dann kann ja das dann auch so krasse Dynamiken geben. Das kenne ich auch, dass es dann so, also in jeglichen Konflikt, oder? Wo man dann ja auch, oder man kommt dann nur noch so in das ja, aber, ja, aber, ja, aber. Und ich finde, so das Nervensystem ist ja dann auch so komplett die ganze Zeit triggert. Und dann irgendwo können sagen, dass, wo du sagst, ja, nein, jetzt tut man zuerst mal runterfahren und so. Ist ja auch sehr etwas Erwachsenes. Also Anja und wir haben ja auch schon oft so über das innere Kind geredet.
Ja.
Und eigentlich kann man ja dort dann auch wie so sagen, ja, die Erwachsenenhaltung ist dann zur Ruhe zu kommen und jetzt zuerst mal beruhigen und so. Aber wenn ich also ehrlich bin... Fällt mir das nicht immer einfach?
Oh, nein, mir fällt es auch nicht einfach, aber ich merke, es tut mir gut.
Ja, genau.
Ja. Und wenn ich ehrlich bin, denke ich, wo du das erzählt hast, ich denke so, ja, es ist vernünftig, aber manchmal wollte ich das nicht. Manchmal wollte ich, dass das innere, wütende Kind vorkommt und sich wehrt.
Ja, ich finde es mega gerne, das Thema gerade, weil das mich sehr stark beschäftigt. Auch in meiner Therapie, oder also sowohl Psychotherapie wie Körpertherapie, ist das Thema eben auch Wut, ist das Thema Grenzen, ist das Thema Impulsivität. Und ich meine, wir haben ja mega fest gelernt, dass das etwas Negatives ist. Frauen ja noch mehr als Männer. Und aber was eben auch dort drin, also ich lerne gerade so, dass es auch mega wichtig ist und dass es auch etwas sehr Positives kann haben. Und das eben, es ist aber eben oft gekoppelt ja auch dann an Kräfte und an Verlustängste.
Mhm.
Und wo, also, dass man, also Wut kann, oder eben das, wo du jetzt gesagt hast, manchmal habe ich auch keine Lust drauf, also auch mal können sagen, einen Konter geben, einen Konflikt laut austragen, oder eben wenn man jetzt, oder sagen wir im beruflichen Kontext, wieder ein Typ an dem Sitzungstisch hockt, wo einfach daneben ist, dort einmal rein und irgendwo auch einmal seinen Impuls irgendwie können folgen, kann ja auch etwas mega gut sein, wenn man dort Grenzen aufzeigt und wenn man irgendwie auch ehrlich ist dann zu sich selber. Aber ich glaube, es gibt so das, was Zara geschildert hat, wo es dann wie so kippt in das, dass es nur noch dich Energie kostet und dort dann auch zu spüren, okay, nein, das bringt jetzt mir selber gerade wirklich nichts mehr und es ist nur noch, es kippt jetzt ins Zerstörerische, dann finde ich es schon mega gut, wenn man dort dann auch so wie eine Grenze zieht. Mega. Aber ich habe eine Schwester, wo sehr impulsiv ist. Und wir haben mega viel gestritten früher noch miteinander. Aber sie hat immer gewonnen. Also sie hat einfach mehr Kraft gehabt. Oder? Ich bin da wie noch, ich glaube wirklich, sie hat wirklich einfach wie mehr Energie noch gehabt. Und sie hat es immer können noch durchziehen. Und ich habe irgendwann wie aufgegeben, so. Oder habe dann gefunden, okay, komm, wir sind jetzt doch lieber harmonisch und so. Und das sind doch dann so Muster, die sich so einprägen. Und ich merke so, das kann ich, teile ich dann auch mega mit dir, Anja, so, wo ich dann manchmal merke, so, nein, ich habe keine Lust mehr, immer noch die Schwester zu sein, wo immer muss die sein, die am Schluss aufgibt und für die Harmonie sorgen, sondern vielleicht bin auch einfach jetzt ich mal die, die hure hässig ist und es halt mal einfach nicht aufhört, oder? Mhm. Aber ja, also ich finde es mega spannend, wo ist es konstruktiv und wo wird es toxisch?
Voll,
ja. Ja, ich glaube, so die Balance, ich finde es mega spannend, oder, was ihr sagt, von wann tut es mir eben auch gut, auf den Tisch zu hauen. Ich meine überhaupt nicht, dass ich nicht auf den Tisch hauen kann. Ich habe einfach gemerkt, in gewissen Situationen tut es mir wirklich nicht gut. Das ist ein selbstfürsorglicher Entscheid. Und das hat aber mega fest damit zu tun, in was für einem Zustand bin ich gerade im ressourcenvollen Zustand oder eben habe ich eine klaffende Wunde in mir rein. Und auch, was habe ich für eine Beziehung zu den Menschen, wo ich in Konflikt gehe. Oder wenn ich eine nähere Beziehung habe, wo Vertrauen irgendwie aufgebaut ist, dann, eben, also man sagt immer, bei mir weiss man immer gerade, woran man ist. Ja. Aber dann weiss sie.
Und meine Therapeutin hat zum Beispiel, das hat mir mega cool, hat gesagt, ich meine, Wut zeigt ja auch immer etwas. Also es ist auch gut, dass sie explodieren, zum Beispiel. Mhm. Weil dann dünnt sie auch ihre Grenzen kommunizieren und lassen die nicht die ganze Zeit überschreiten. Mhm. Und ich finde jetzt gerade das, was du ja schilderst mit diesen Fachpersonen und mit diesen Situationen, wo ja so oft auch so eine Grenze überschritten wird, oder? Ist ja dann Wut wirklich manchmal auch ein Zeichen
mega
von,
wichtig,
hey, es läuft nicht in die richtige Richtung. Also ich habe wie angefangen, wirklich so mehr mich zu scannen, wenn Wut kommt. Was will mir die Wut jetzt sagen? Was dann dazu führt, dass ich aber auch weniger den Wutausbruch haben muss.
Ja.
Oder? Also, weil ich spüre das Gefühl Wut dann vorher und kann mir mehr überlegen, was und was geht es jetzt genau? Ist es jetzt, weil ich zu wenig geschlafen habe? Wäre jetzt eine simple Lösung, oder? Oder ist es, weil jetzt irgendwie mich etwas verletzt? Und dann zu überlegen, okay, was ist es, was mich verletzt? Und manchmal auch, eben, wenn man halt dann einmal explodiert, ich glaube, wenn es sichere Bindungen sind und man eben auch über das kann reden kann, dass man so funktioniert, dann kann man das nachher meistens auch klären. Mhm. Aber das ist für mich schon auch neu gewesen, die Therapie, wenn mir jemand sagt, ja, wissen Sie, Frau Rickler, es ist einfach gar nicht nur schlecht, wenn Sie auch mal laut werden oder irgendwie.
Es ist so, es ist schön, dass du das sagst. Ich sage manchmal, Leute in der Praxis sagen, ich freue mich über das jetzt oder bei jemandem zu Wut kommt. Oder Wut ist die Abgrenzung Emotion. Das ist so wichtig. Und dass es gerade jetzt für uns Frauen so wahnsinnig wichtig ist, oder dass wir dürfen mit Wut in eine Beziehung gehen und schauen, eben, wie du, ich finde es mega schön, wie du das sagst, so mit dem Scannen und schauen, hey, eben, was ist es für eine Wut, was will sie mir sagen, wo bin ich irgendwie, vielleicht habe ich meine Grenzen nicht geschützt, wo bin ich nicht für mich eingestanden. Und dann aber, ich versuche für mich auch immer wieder zu schauen, okay, und was mache ich mit dieser Wut? Mhm. Wie das merke ich, dass, also Wut kann wahnsinnige selbstfürsorgliche Energie haben, aber sie kann auch für mich destruktiv sein und für mich selber. Und dann da wieder zu schauen, wie komme ich irgendwo an, wo es mir gut geht mit der Wut. Oder? Mm. Das klingt, manchmal bin ich auch mega destruktiv und ich finde, das darf man auch sein.
Ja, voll, ja. Aber das wäre dann so wieder der Anspruch. So ist so, also zuerst muss ich so im gesunden Erwachsenen reagieren. Ja, und wenn ich dann wütig bin, muss ich das sehr konstruktiv machen. Das ist so.
Und immer die Wut kanalisieren.
Ja, genau.
Nein, ja. Nein, hallo.
Aber wir reden ja jetzt, weißt du, so über mich scannen, meine Wut zulassen, auch nicht meine Wut irgendwie negativ bewerten. Wir sind jetzt alle über 40. Und das klingt so, vielleicht, wenn man zulässt und 30 ist, so wie, oh, krass. Könnt ihr das schon lange so?
Soll ich? Also komm, ich tun. Mhm. Also das erste, der erste Gedanke ist, ich kenne mega viele junge Frauen um die 30 mittlerweile um mich oder die mich um mich herum arbeiten, wo ich im Fall mega staune, wie viele die sich schon auseinandergesetzt haben, wie weit sie mit 30 schon sind, wo sie das Fuck You-Alter schon verweist zu Podcast mit dem Mareike Kaiser von der Sarah und mir, wo gesagt hat, ab 40 sind sie so in das Fuck You-Alter gekommen, wo ich mache einfach, wie ich will. Wo das schon mit 30 haben, was ich mega cool finde. Und mich dann dort auch oft drin frage, so, okay, wo bin ich gestanden mit 30? Und ich habe das Gefühl, für mich kann ich die Frage beantworten, teilweise ja, ich glaube, aber es hat sich noch weiterentwickelt. Mhm. Ja, ich glaube, es war immer für mich ein mega Thema gewesen. Schon als Kind, als Jugendliche. Das so mega zu spüren, was ich eigentlich brauche und was ich möchte. Dort aber ein Manko zu haben, weil das nicht erfüllt wird. Das muss ich schon noch sagen. Oder sehr lange nicht erfüllt worden ist. Aber gleich dort mega viel gemacht haben, was mir eigentlich nicht so gut da hat. Ja, also ich finde schon seit 40 ist es nochmal mega viel intensiver.
Ja, ich, eben wie ich ganz am Anfang vom Gespräch gesagt habe, habe ich wie das Glück, dass ich glaube, so eine Basis bekommen habe, dass ich eben gelernt habe, auf mich zu hören. Und gleich ist mir es passiert, dass ich gerade, ich glaube, mit meiner Mutterschaft und mit dieser Überforderung, gerade mit der Behinderung von meinem älteren Sohn, bin ich in eine Art so einen Überlebensmodus geraten. Mhm. Und dort ist es mir passiert, über ganz viele Jahre, dass ich nicht mehr ganz ehrlich war zu mir selber. Und zwar nicht, weil ich das irgendwie bewusst entschieden habe, sondern weil ich meine Antennen, also mein ganzes Gespür, so nur ausgerichtet habe, was brauchen die zwei Kinder? Was braucht der Vater von diesen zwei Kindern? Was braucht das ganze Familienkonstrukt? Immer am Scannen gsi bin im Aussen, dass ich viel zu wenig die Antennen zu mir mal da habe und angespürt habe, was brauche eigentlich ich? Und das war erst wieder möglich, wo mein Sohn ist dann eine Zeit lang in ein Teilinternat. Und dort habe ich plötzlich wieder angefangen, ein bisschen Luft zu bekommen. Das ist um meinen 40. Geburtstag. Ich bin jetzt 45, aber meinem 40. Geburtstag ist das so, habe ich wieder ein bisschen mehr Raum bekommen überhaupt. Vor etwa 5 Jahren. Und dort habe ich teilweise auch, wirklich bin ich auch erschrocken, dass ich eben zu mir nicht ganz ehrlich gewesen bin, dass ich in gewissen Beziehungen nicht wohl gewesen bin, ob das jetzt Freundschaft oder Liebesbeziehung oder sonst auch Konstrukt, wo ich mich treiben gegeben habe. Einfach, dass es also quasi im Aussen gut läuft, dass all denen gut geht, nicht ehrlich gewesen bin, was mir eigentlich gut tun. Mhm. Und das ist für mich jetzt gerade in den letzten 5 Jahren wirklich ein Prozess gewesen. Und mir hat letzte eine gute Freundin, die mich auch lange kennt, ich habe gesagt, so, hey, Sarah, du bist wieder so viel mehr du.
Mhm. Das ist mega schön.
Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich vorher nicht authentisch war. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich mega irgendwie ganz leer war. Aber ich habe mich ein Stück weit verloren in meiner Rolle, die ich eingenommen habe als Ehefrau und Mutter und eben als Mutter von einem Sohn mit einer Behinderung.
Ja, und ich finde das mega wichtig, was du sagst mit dem Notfallmodus. Mhm. Oder es gibt ja auch einfach Situationen im Leben und Schicksalsschläge oder ja, Phasen, wo man in so einer Art Notfallmodus hineingeht und wo man ja auch nicht mehr die Möglichkeit hat, zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal zur Situation aus und dann schaue ich das mal systemisch anschauen, was da eigentlich so passiert. Ja. Was sagt mein inneres Kind, was sagt mein Erwachsenen, ich? Hey, sorry, ich meine, du überlebst einfach nur noch. Und dann passiert mega fest das, was du auch schilderst. Also das kenne ich in diesen Jahren, ich bin ja jetzt auch seit bald 20 Jahren Mutter, kenne ich auch. Und natürlich in dieser Abklärungsphase von meiner Tochter, die angefangen hat vor 6 Jahren jetzt mittlerweile oder 7, auch mega stark gespürt habe. Und ich meine, dort ist es ja dann auch so, dass man dann, natürlich kann man ehrlich sein zu sich. Und ist es vielleicht ja auch. Aber dann ist, natürlich, dann ist man auch so ehrlich und sagt, im Moment haben meine Bedürfnisse einfach gerade nicht so Platz. Weil jetzt muss ich einfach für das System schauen und jetzt kann ich nicht noch sagen, ich tun mich jetzt persönlich, beruflich, sexuell, weiss ich was, entfalten. Nein, jetzt geht es einfach gerade darum, dass das Kind mit Behinderungen durch die Abklärungen geht oder dass man jetzt schauen kann, was es für eine Schule hat und, oder? Und ich denke, dort ist das Thema dann, für mich ist es das Thema, ein feministisches Thema, sehr ein feministisches Thema, weil was ich mich ja dort dann immer frage, warum passiert dann in diesen heterosexuellen Kleinfamilien das, dass sich die Mutter auflöst und die einen Väter ja auch, man redet auch über männliche Männlichkeitsbilder etc., aber ganz viel um mich herum ist es so, dass dann schon die Frauen, die Mütter, die sind, die sich quasi auflösen und ihre Bedürfnisse hinten anstellen, währenddem sich bei vielen, nicht allen, aber vielen Vätern nicht sehr viel verändert. Und dort finde ich, also das ist einfach das, was ich dann immer wieder so finde, so okay, das dürfte für mich in dem Sinn dann wie nicht sein. Mhm. Aber ich habe mega, mega viel Verständnis und finde es auch im Feminismus unerträglich, wenn die einen Frauen angreifen, jetzt eben in so einer Situation, wo dann sich auch wie für die Familie halt wie so aufgeben. Und ich finde, ja, manchmal hast du einfach aber auch keine andere Möglichkeit. Du kannst noch so feministisch sein, du kannst noch so selbstbestimmt sein, aber es ist einfach Notfallmodus.
Und du kannst auch noch einen Partner haben, der dich mega unterstützt. Das System ist einfach anders. Also, oder dich unterstützt, oder wo du kannst sogar gleichberechtigte Familien leben. Und das System ist halt...
Also das System, also strukturell, politisch, von den Spitälern, von den Schulen, von den Institutionen, drängt dich natürlich, egal wie gleichberechtigt du zuhause das machst, in die Situation, dass du dann als Mutter erste Ansprechperson bist, etc. Also das ist ja genau... Aber ich glaube, es ist gleich auch sehr oft... es ist noch zugespitzter, wenn du nicht ein gleichberechtigtes Modell hast. Oder es wird einfach auch verhindert, dass du eins haben kannst.
Ja, und was ich eben wirklich auch glaube, ist gerade, wenn jetzt ein Kind hast, jetzt zum Beispiel jetzt wie mir noch mit einer Behinderung, aber also ich erlebe das jetzt auch bei Müttern, die nicht ein Kind haben mit Behinderung. Mama sind ja, oder Kinder sind ja Bedürfnisse auf zwei Beinen. Und die Bedürfnisse, die warten nicht, die sind dringlich. Oder ich sage immer, Care-Arbeit ist dringlich, sie ist nicht planbar. Und dann kommst du eben, wie Mara sagt, in den Überlebensmodus, wo dann manchmal die Bedürfnisse so viel Raum einnehmen. Also so viel Raum. Und ich hatte zum Beispiel einen Vater, der an Krebs gestorben ist. Oder? Das ist auch manchmal dann noch im Aussen oder auch noch irgendwie so Themen, die auch noch viel Sorgen, Arbeit benötigt. Ja. Dass dann eben gar nicht mehr den Raum in dir inne hast, um überhaupt einmal wahrnehmen, was will ich eigentlich?
Ja, genau.
Und ich hatte so einen Schlüsselmoment für mich gehabt, dass ich weiss noch eins von der wirklich, irgendwann habe ich so ein Entlastungsangebot gehabt am Wochenende und dann habe ich mal so einen Samstagnachmittag frei gehabt, haben wir das Wochenende, aber was ich wie nie gehabt habe, sind regelmäßige Wochenende. Sondern es war dann immer so, okay, jetzt ist das Wochenende und da muss alles drin Platz haben. Und wo, mein Sohn ist jetzt mittlerweile 20 und er lebt jetzt in einer Institution. Und jetzt habe ich mehrere Wochenende. Und am Anfang musste ich zuerst den Modus überspringen, dass ich alles in ein Wochenende packen muss. Und dann hatte ich so einen Moment, da bin ich da in Zürich in einem Kaffee gesessen. Und das war vor etwa eineinhalb Jahren. Und habe so umeinander geschaut. Und habe die Leute alle so angeschaut und habe so gemerkt, okay, das ist normal. So ist man am Samstagnachmittag. Man hat einfach Zeit, um in einem Kaffee zu sein. Aha, ich habe das jetzt auch. Ich habe einfach Zeit. Ja, und dann sind mir Tränen runtergelaufen, weil mich das mega überfordert hat. Mhm. Weil mich hat es mega überfordert, was da für eine Welt wieder aufgeht. Da sind mir vorgekommen, wie, als ob ich ganz lange so eine Kommode voller Schubladen, die Schubladen alle zugehebt habe, weil es mir viel zu fest wehgetan hat, die Schubladen aufzumachen und überhaupt zu spüren, was ich gerne machen würde. Ja. Und dann ist es rausgekommen, all die Schubladen und all die Gefühle sind so über mich über irgendwie geschwappt und ich bin dort gekommen, mir sind nur Tränen runtergelaufen und ich habe wie gemerkt, ich weiss gar nicht, was ich machen will. Ich könnte ja alles machen. Ich könnte an dem freien Wochenende, oder wie mein jüngerer Sohn ist jetzt einmal alt, wo er mal allein sein kann. Und dann das so zu spüren und mich wieder so ganz zu spüren mit allem, was zu mir gehört. Also wie meine ganze Identität, nicht nur einfach in ihrer Mutterrolle oder in der Berufsrolle, sondern alles, die ganzen Facetten. Hey, ich habe mich im Fall zuerst daran gewöhnt und ich bin immer noch dran.
Darum stelle ich eben die Frage, wie gut kannst du das ehrlich zu dir sein? Weil, wir haben ganz viele Leute in der Community, die uns immer wieder schreiben, es ist mega schön, all das zu sehen und über Selbstbestimmtheit zu lesen. Und dann hocke ich aber da und man fragt mich, was willst du? Und dann brüllen sie und sagen, ich weiß es nicht.
Das meine ich.
Und das ist ganz, ganz... Und dann schämen sie sich noch, weil sie das nicht wissen, wie sie sagen, ich habe mich verloren. Oder eben, es ist mega schön, um ehrlich zu sich selber zu sein. Aber wenn ich einfach da hocke, es ist wie ein leerer Raum. Und ich weiß nicht, wie ich den fülle. Und das finde ich... Wie so, wo ganz viel beschreibt, sie sind einfach so getrieben gewesen. Ganz viel von äußeren Ansprüchen und dann sind sie vielleicht mit dem Feminismus in Kontakt gekommen, mit Büchern, wo plötzlich sagen, du darfst überlegen und dann merken sie, jetzt darf ich, aber ich weiss gar nicht, wie das geht.
Ich finde das auch wichtig, weil und ich finde, Franziska Schutzbach hat das in ihrem Buch «Die Erschöpfung der Frauen» mega gut beschrieben, nämlich, dass der Druck auf, also dass sogar, also der Druck von der Selbstfürsorge, oder? Ja. Also du hast, wir haben auch, Sarah und ich haben auch schon oft über das geredet, oder? Also es ist dann so, du darfst ja nicht einmal überfordert sein, oder? Also du darfst nicht einmal überfordert sein mit der neuen Situation, dass du jetzt Zeit hast, sondern du musst ja das immer optimieren. Mhm. Also du musst jetzt irgendwie, du kannst ja auch nicht dich der Erschöpfung hingeben. Das könnte ja auch Selbstfürsorge sein. Irgendwie einfach sagen, okay, nur schon das Annehmen darüber, dass du jetzt 2 Stunden frei hast und eigentlich nicht weisst, was du jetzt mit dieser Zeit machen sollst, weil du nicht weisst, was dein Bedürfnis ist, weil 15 Jahre, weisst du doch auch nicht, keine Pause gehabt hast. Das könnte ja schon Selbstfürsorge sein. Aber nein, in unserem System ist dann, dann musst du die Yoga-Stunde machen und dann musst du meditieren und dann musst du dein Leben optimieren und dann musst du irgendwie, oder du musst alles und jede Minute musst du immer etwas machen, damit du die Perfektion von Frau wirst. So. Mhm. Und das erschöpft mega stark. Und ich finde, also ich kenne das auch sehr stark. Ich meine, ich habe jetzt das Festival organisiert, das Inklusionsfestival und das war mega streng gewesen. Und dann habe ich nachher Tage gehabt, wo es mir nicht gut gegangen ist und habe angefangen, mich hinterfragen, ob mit mir echt alles stimmt, gell, Sarah? Mhm. Also, obwohl natürlich, ich habe ja auch eine Neurodivergenz und so ist mir schon klar, aber es ist nicht alles immer ein Problem, sondern es gibt auch eine gewisse Normalität, oder? Und es ist auch einfach normal, eigentlich, dass man mal 3 Tage nacheinander nicht schafft und oder müde ist. Mhm. Oder krank, so. Und ich bin dann auch so in das hineingekommen, so, ui, eben, werde ich jetzt depressiv? Oder eben muss ich mich abklären lassen, weil mit mir stimmt ja etwas nicht, dass ich jetzt so müde bin? Und ich finde, wieso das auch, oder so, dass man auch nicht muss immer, also man darf auch im Loch sein und das vielleicht dann auch anzunehmen. Oder ich finde auch gerade so, mir kommt das mega bekannt vor, wenn Frauen mir erzählen, dass sie sehr kleine Kinder haben und nachher haben sie eben, irgendwie sagen wir, nach eineinhalb Jahren das erste freie Wochenende. Und dann nachher wissen sie gar nicht, was sie machen wollen an diesem Wochenende, beziehungsweise sind sie so müde, dass sie alles, was sie geplant haben, eigentlich gar keine Lust mehr drauf haben. Und ich finde das im Fall einfach auch okay.
Ja.
Ja. Also,
das ist so wichtig.
Es ist einfach auch okay.
Ja, also ich gebe ja Workshops zum Thema Selbstfürsorge und ich gebe das sehr bewusst, weil ich möchte mit meiner Arbeit eben etwas gegen die Optimierung heben. Ich möchte Druck abbauen und dort ist mir das so wahnsinniges Anliegen, immer auf das hinweisen, dass eben Selbstfürsorge nicht Optimierung bedeutet, sondern eigentlich ein Annehmen von dem, was gerade ist. Und zwar nicht ein Annehmen, ich freue mich darüber. Und ich finde das jetzt lässig, ich bin jetzt in einem Loch, yeah, sondern ich darf in einem Loch sein. Oder ich darf erschöpft sein.
Genau.
Oder ich darf eben in einem Kaffee sein und brüllen. Oder ich darf mich überfordert fühlen und merken, ich weiss nicht einmal, was mir gut tut. Mhm. Und mit dem bin ich nicht allein. Und es geht ganz vielen so, wenn sie sich anfangen mit dem Thema zu beschäftigen, dass eben zuerst mal eine grosse Leere kommt, eine Überforderung von, hey, was tut mir gut? Ich habe da so das Beispiel, und das darf ich schon lange her, darf ich auch erzählen von einer Mami, die erschöpft war oder, und zu mir in die Praxis gekommen ist und dort dann so gemerkt hat, eben gar nie Zeit und Raum für sich. Und dann hat es den Raum gegeben oder, und die Kinder sind gehütet worden. Und dann hat sie aber den nicht wollen.
Mhm.
Oder sie hat dann gemerkt, nein, ich gehe jetzt sicher nicht jeden Dienstagabend weg.
Mhm.
Nein, das ist völlig unnötig. Was soll ich denn dort? Und ich habe ihr dann gesagt, hey, du musst nicht wissen, was du dort machst, aber geh einfach aus dem Haus.
Mhm.
Und dann ist sie wieder gekommen und hat gesagt, sie sei mega hässig auf mich. Wie sie so gefunden hat, hey, es ist einfach nicht nötig und es hat so viel zu tun und es ist noch nicht nötig, dass sie jeden Dienstagabend weggeht. Und die Kinder brauchen sie und überhaupt und auch Widerstand. Und irgendwann hat sie gedacht, ja gut, Sarah weiss vielleicht schon, für was sie redet. Ich mache es jetzt einfach. Sie war wirklich hässig. Sie hat sich unwohl gefühlt den ganzen Abend lang. Sie hat gedacht, nützt überhaupt nichts und sei wieder heim. Dann sagt sie, ist nur einmal im Monat zu mir gekommen. Sie ist in der nächsten Woche wiedergegangen, hat es wieder gemacht. Ich dachte, gut, dann kann ich es nachher canceln. Und dann sagt sie, am Buchladen vorbeigelaufen. Und dann hat sie gemerkt, ah, komm, ich gehe da mal rein. Und dann sagt sie in den Buchladen gesehen und hat gemerkt, ah, das ist etwas, was sie noch oft gemacht hat, bevor sie Kinder hatte. Nämlich einfach so einen Buchladen und mal schauen, welche Bücher und ein bisschen hinsitzen, ein bisschen reinlesen. Dann hat sie sich ein Buch gekauft und dann sind sie weitergelaufen und dann hat sie den Lieblingskoreaner von früher gesehen und dann hat sie allein dort mit dem Buch essen.
Ja.
Und dann hat sie so dort gekocht mit dem Buch gefunden und so, oh ja, das ist gut.
Aber du brauchst einen Moment, bis vielleicht das findest,
ja.
Und wo du findest, das ist
das gut. Beispiel, oder, kenne ich auch so gut. Ich war das wie wieder am Entdecken dann. Und ich habe so bei dem Kaffee und nachher herausfinden, okay, was mache ich denn eigentlich gerne? Nicht, was macht man gerne?
Ja.
Oder mir hat auch mal jemand gesagt, sie hat immer gemeint, in die Badwanne liegen, sie selbstfürsorge, dabei bat sie gar
nicht. Ja, genau.
Sie hat aber jahrelang in die Bauern Badwanne gelegen, oder?
Ja, mein Mann und ich haben mal irgendwann, wo die Kinder auch noch klein waren, haben irgendwie, glaub, meine Eltern gesagt, wir nehmen es mal an einem Samstagabend, dann könnt ihr schön zusammen gut Nacht essen. Und dann haben wir uns nachher so angeschaut und wie gesagt, eigentlich, ich hatte null Lust, jetzt zu duschen und irgendetwas anlegen. Ich wollte die Trainerhose abhalten, ich wollte die Pizza bestellen.
Ja.
Und dann, wenn wir haben unabhängig voneinander, er war in seinem Büro und hat irgendwie etwas geschaut und ich habe in der Stube einen Film geschaut.
Ja.
Und wir waren super happy gewesen, aber es hat einfach das gebraucht, dass wir sagen, wir wollen jetzt nicht zusammen schön essen, wir wollen jetzt endlich mal jeder für sich einfach Zeit, ohne dass der andere auf die Kinder aufpassen muss.
Und das ist einfach so etwas wichtig, wenn das, was du sagst, Anja, das ist etwas, was mega oft missverstanden wird, wenn dann so, ja, jetzt müssen wir so Date-Night machen, ja, oder? Und dabei, hey, wenn du kleine Kinder hast, und immer, willst du einfach mal wieder vielleicht deinen Raum, oder? Und eben genau das.
Ja, und weißt du, ich finde, wenn man immer von dem optimistisch, Optimierungsgedanken ausgeht. Also irgendwie so, ich finde einfach, dass es muss immer quasi eine Wirtschaftlichkeit haben, oder? Ja. Also so, eben, du musst jetzt, also Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja, ja. Okay, also ich meine, ich hat ja schon seine Wahrheit, aber irgendwie so, man kann das auch irgendwie anders machen, als dass es dann eben immer so ist, ja, jetzt musst du aber, eben, jetzt musst du den Datingabend haben, jetzt musst du aus dem Haus gehen, jetzt musst du dich schön machen füreinander, eben, jetzt musst du irgendwie. Und ich weiss noch, ich hatte so eine Situation, wo meine jüngere Tochter noch nicht auf der Welt war, aber mein Sohn bei seinem Vater war und mal 5 Tage oder so bei ihm, was es mega wenig gegeben hat. Und dann ist so, sind also um mich herum sind so gesagt, ja, du musst jetzt das nutzen für dich. Und es ist doch super, dass er jetzt mit ihm in die Ferien fliegt. Und du musst unbedingt auch irgendwo hin. Und dann bin ich mit meinem Partner auf Italien gefahren. Und ich habe es null genossen. Also es ist wie so, ich habe meinen Sohn mega vermisst. Was ich natürlich jetzt so nach 20 Jahren Mutterschaft weniger kann nachvollziehen wie damals. Aber er war irgendwie 4 gewesen, gell? Oder 5. Und ich habe, eigentlich bin ich emotional noch gar nicht am Punkt gewesen, wo ich das jetzt so schön gefunden habe, dass jetzt er irgendwie da am Himmel rumfliegt, irgendwo hin. Und ich habe gar nicht können loslassen und habe auch die Ferien überhaupt nicht können geniessen. Und habe nachher gedacht, ja, eigentlich hätte ich einfach müssen wie sagen, was möchte ich jetzt wirklich und nicht, was müsstest du jetzt und eben was ist jetzt die Optimierung von dieser Zeit. Mhm. Sondern vielleicht wäre es dann irgendwie gut gewesen, ich wäre wenigstens in meiner gewohnten Umgebung gewesen oder hätte können, weiss doch auch nicht, das aussortieren, was ich schon lange machen wollte. Oder ich weiss irgendwas oder einfach nichts machen. Oder
umgrünscheln,
sage ich auch. Keine Ahnung, oder?
Ja. Und du musst auch nach so einem Ding, du musst erholt aus so einer Pause rauskommen.
Ja, ja, natürlich. Das musst, gell? Ja. Wenn dann so ein Wellness-Wochenende gemacht hast, musst du also erholt sein, dann musst wieder funktionieren, aber Mutter.
Ja, und genau. Ich meine, heute gelingt mir das mega gut, oder, dass ich dann dass es mich erholt, wenn ich so etwas machen. Aber ich meine, ich hatte Jahre, wo das, was alles dann emotional gelaufen ist bei mir während dieser Zeit, wo ich irgendwie 2 Tage ein Kind hatte oder eben so ein Wellness-Wochenende gemacht, das hat mich im Fall nachher fast noch mehr runtergeschlitzt. Also wenn ich so zurückgekommen bin aus so einem Wellness-Weekend, bin ich eigentlich fast schlechter zuwege wie vorher.
Das sagen ja viel, gell?
Ja, weil es einfach mich dann wie so überfordert hat und ja, so aufgewühlt. Also ich kann es jetzt nicht unbedingt immer als mega positiv
empfinden. Ich kenne das auch gut und ich glaube manchmal auch, so all die oder Optimierung, abgesehen davon, ist einfach, oder, das ist einfach eine kapitalistische Idee, aber auch, ich habe das Gefühl, es hat so viel mit dem Wunsch nach Sicherheit zu tun. Oder? Also wenn ich in der Beziehung immer dann trotz kleinen Kind immer eine Date Night haben oder die freien Wochenende, dann ist meine Beziehung sicher. Ja. Oder ja, wenn ich irgendwie das und das so und so mache, nach dieser Anleitung in der Kindererziehung, dann kommen die Kinder irgendwie recht raus.
Und wenn ich oder, so und so bade, dann habe ich ja, kein Mom-Burnout.
Genau, und ja, wenn genau, ich immer dann so und so und Yoga
sonst
mache.
Hast du zu wenig gebadet.
Ja. Genau. Ja, genau. Oder und einfach wie genug mich optimieren, dann bin ich sicher von dieser Angst vor dem Kontrollverlust. Ja. Und das Thema Ehrlichkeit hat bei mir ganz viel damit zu tun, dass ich auch ehrlich bin, dass ich eben das Leben nicht im Griff habe. Also es bedeutet, dass ich wirklich einfach weiss, es kann jederzeit einfach anders sein. Mhm. Und es ist ganz viel da, was ich nicht unter Kontrolle habe. Und das ist auch schmerzhaft. Auch, dass es nicht gerecht ist, oder, das Leben zum Beispiel. Also, dass ein Schicksalsschlag kann kommen und kann gerade noch mal einer kommen. Und so der, ich glaube, das ist Wahnsinn. Es ist auch ein psychologisches Grundbedürfnis, oder, Sicherheit und Kontrolle zu haben. Und das irgendwie dort ehrlich hinzuschauen und zu sagen, ja, ich kann auch so mit meinem Mann immer uns tief in die Augen schauen und ganz ehrliche Beziehungsgespräche führen. Und gleich kann er irgendwie, ich weiß doch auch nicht, sich verlieben, fremdgehen und alles geht auseinander. Oder? Oder?
Ja, und sorry, noch das eine, wo ich auch, also das habe ich einfach in Phasen gehabt, auch wo ich wirklich sehr wenig Geld hatte und sehr wenig Zeit. und alleinerziehend war, bin, wo ich auch, das hat mich auch mega wütig gemacht, eben, und Wut zeigt ja etwas, wie wir am Anfang geredet haben, weil ich fand dann ja, sorry, was redet ihr eigentlich für privilegierte Mist? Ich meine, ich kann keine Babysitterin zahlen. Und auch nicht, wenn sie 3 Franken auf die Stunde kostet. Heute schon, aber damals nicht. Und irgendwie, also ich meine, eine Mutter, die gerade ein Kind auf die Welt gebracht hat, die eine Behinderung hat und sie ist vielleicht, oder es ist sehr krank oder es hat eine verkürzte Lebenszeit, zu sagen, ja, du musst jetzt irgendwie ganz viel Selbstfürsorge machen und du musst jetzt eine Woche in ein Wellnesshotel oder du musst jetzt irgendwie eben einen Abend pro Woche mit deinem Partner, Partnerin, müsst ihr schon raus, finde ich, ist eben manchmal dann auch recht übergriffig, weil ich meine, vielleicht möchtest du ja dann die Zeit, die du noch hast, mit dem Kind verbringen und möchtest nicht unbedingt weggehen oder eben hast auch das Geld nicht, um das zu organisieren, hast Möglichkeiten nicht. Und ich finde, dort ist es mega einfach, immer irgendwie einfach so in seiner eigenen Lebenswelt, Perspektive zu bleiben und zu finden, was für mich eine Lösung ist, ist für alle anderen auch eine Lösung.
Mhm. Also, den Plan und dann.
Eben ja, genau.
Also, ja. Einfach die also, 10 Punkte
und baden.
Und weißt auch da, oder so die Gleichzeitigkeit, oder ich habe immer so das Bild, so, dass ich wie so eine alte Krömerli-Waage in mir rein habe. Die hat so Waagschalen. Mhm. Und es ist doch einfach, wenn wir ehrlich sind, nicht immer so, dass so ganz klar ist, welchen Preis ist man bereit zum Zahlen? Ja. Hm. Zahlst du für alles irgendeinen Preis? Und vieles wissen wir eben nicht. Eben, das ist dann der Kontrollverlust. Wir wissen nicht, wenn wir etwas entscheiden, wie kommt es dann wirklich raus. Und so die Ambivalenz aushalten, die Gleichzeitigkeit und von dieser Waage, wo immer so hin und her geht und man eben nicht immer ganz klar ist, das ist auch Ehrlichkeit.
Ja, und darf ich noch schnell etwas sagen, was du vorher gesagt hast, was ich so gut gefunden habe, ist das eben das Aushalten von, wie hast du das gesagt, mit dem Leben nicht im Griff zu haben.
Ja.
Und ich finde, das ist so eine Entlastung. Also eben so ehrlich sein zu sich selber und können sagen, hey, mein Leben ist einfach irgendwie, das ist halt mein Leben. Und zu dem Leben gehört dazu, dass mega viele unvorhergesehene Sachen passieren und dass ich auch nicht alles im Griff habe, ist so eine Entlastung. Ja. Weil dann ist es ja auch nicht das von, ah, oh shit, ich habe es wieder falsch gemacht und darum bin ich jetzt müde. Sondern es ist so, ah, ich bin müde, ja logisch, weil mein Leben ist ja auch streng.
Und ich muss nicht irgendwie etwas machen, dann habe ich es dann besser.
Genau, weil, und ich glaube jetzt, dass sehr viel, also ich glaube, sehr viele Frauen machen sowieso schon mega viel dafür, dass sie nicht ausbrennen oder überlegen sich, oder ein Großteil der Frau überlegt sich wahnsinnig fest, was kann ich machen, damit mir der Familienalltag besser gelingt, damit mir das Berufsleben, dass ich das unter einen Hut kriege, dass ich irgendwie noch körperlich fit bleibe, dass ich noch also in den Augen von, gut, das ist eine neue Diskussion, egal, einfach irgendwie auch noch sportlich bleibe, etc. Das machen wir ja eh schon. Und machen sehr viele schon. Und dort dann das ein bisschen sagen können, so, okay, ich habe nicht alles im Griff, mache nicht alles richtig, entlastet, glaube ich, einfach immens.
Ja, mega. Und für mich ist das der Schlüssel zur Selbstfürsorge. Dass ich es eben nicht muss im Griff haben.
Ja.
Das ist schon ganz lange so wirklich einer meiner Schlüsselsätze, ich muss es nicht im Griff haben. Und was jetzt auch noch, merke ich so, mich mir erarbeitet habe in den letzten Jahren. Ich habe wirklich eine Dichte von Schicksalsschlägen in den letzten 20 Jahren, wo dann mein Umfeld manchmal dazu bewegt, dass sie so zum Beispiel dann so am Silvester oder an meinem Geburtstag sagen, nächstes Jahr wird es leichter oder besser.
Ja. Um dich aufmuntern, nicht genau. Gemeint. Ja.
Und ich hatte das früher auch so, dass ich so das Gefühl hatte, ja, dann wird es wieder besser. Und irgendwann habe ich erkannt, ah nein, es ist einfach. Mhm. Und was nämlich ist immer, also jetzt in meinem Leben, und das darf auch mal anders sein, aber im Moment ist es so, und es ist, dass es wie einfach eine Dichte gibt von ganz viel Schönem, wo mega viel Liebe, Glück und Schönes ist, und dann einfach auch ganz viel Schmerzhaftem. Mhm. Und für mich ist das so eine Befreiung in meinem Sein, dass ich das einfach nicht mehr annehme. Und nicht, dass ich nicht einmal hader und es daneben finde und finde, es ist eine Unverschämtheit, der Tod und so, oder? Also gar nicht. Aber irgendwo ist in dem, dass ich das nicht unter Kontrolle habe, dass es nicht ist, wenn ich jetzt da, oder zum Beispiel würde jetzt irgendwie Mena manifestieren, weiss doch auch nicht, dann wäre es nächstes Jahr besser. Sondern, dass es einfach ist.
Ja. Und die, genau, und das kannst du ja aber auch mal, darf ich schnell? Ja. Also, weil, das kannst du ja auch manifestieren.
Ah oh ja, ich sage, ich kann jetzt gerade
nein, nur schnell
zum Manifestieren.
Genau. Nein, weil das ist ja eigentlich mega spannend, weil man hat ja dort wieder so einen, also wenn, dann musst du ja etwas so Grosses manifestieren, wie ich weiss doch nicht, ich werde reich, ich werde... Aber eigentlich kann man ja auch das manifestieren.
Ja, also ich sage nicht immer, also ich bin immer wieder, oder, dass ich einfach in mein Gefühl hineingehe, was ich mir wünsche und in dem Sinn manifestieren, aber nicht mit einem Druck von was dann, oder?
Ja, das ist, und auch nicht so einen Ersatz-10-Punkte-Plan, das genau, jetzt einfach manifestiert.
Genau, das meine ich damit.
Und dann erlebe ich mir zum Glücklichsein, wenn das eintrifft.
Nein, sondern ich darf die Gleichzeitigkeit leben. Und ja. Mir hat letztens eine Frau gesagt, im Workshop, das sei für sie so eine Entlastung, dass ich das erwähnt habe mit der Gleichzeitigkeit. Oder eine Mutter von einem Kind mit einer Behinderung, die immer so einfach die Trauer gehabt hat und dann sich nicht erlaubt hat, zum gleichzeitig glücklich zu sein. Und so können wir sagen, ja, es ist einfach beides und es kann wirklich beides miteinander stattfinden. Auch wenn jemand stirbt, kann man am gleichen Tag auch lachen. Mhm. Nicht immer, aber manchmal geht das. Mhm. Das darf sein. Und das ist mega Freiheit.
Ja, das ist mega schön. Und eben, ich finde, die Ehrlichkeit dringt dort durch und auch das, was du sagst, auch. Und also bei euch beiden hat man das Gefühl, eben, ihr habt einen Podcast, der einen Award gewonnen hat und ihr seid. Wenn man jetzt zum Beispiel euch auf Social Media betrachten würde, hat man das Gefühl, das läuft alles wie am Schnürli und so. Aber dass du auch sagst, dass du das in den Workshop immer wieder betonst, ich habe es auch nicht im Griff. Und nein. Ich habe dich, Mara, auch schon mal gefragt, jetzt machst du gerade mega viel, wie schaffst du das alles? Und dann hast du mir geschrieben, hey, im Fall das schaffe ich im Fall alles nicht, chill sein. Und ich sage, gut.
Ja, und ich finde das schon noch wichtig, also, ich meine, es gibt ja auch Frauen, die dokumentieren, wenn es ihnen nicht gut geht, und das finde ich auch alles hat seine Berechtigung und so. Ich muss jetzt, es gibt einen Teil von meinem Leben, den ich auch privat halte und ich habe jetzt nicht mega den Drang, alles zu dokumentieren, alle Tage zu dokumentieren, wo es mir nicht gut geht, weil dann möchte ich ja auch meine Ruhe. Oder? Und irgendwie dann habe ich mega festes Bedürfnis nach Abgrenzung, nach Privatsphäre, nach Rückzug. Darum muss ich das nicht alles posten. Und was ich, also in letzter Zeit haben mir das wieder öfters Frauen gesagt, so, wie schaffst du das alles? Du bist ja, das ist ja krass, was du alles machst. Und ich finde dann einfach jedes Mal so, okay, wo schaffst du? Und dann schafft die Person zum Beispiel an der Schule. Und dann frage ich so, also wie viel schaffst denn du? Ja, sagen wir, weiß doch nicht, 40, 50, 80% hast du noch drei Kinder, vielleicht hat noch eins auch eine Behinderung oder eine Lernschwierigkeit. Und fast jede hat ja dann ein mega Setting. Und dann, wenn ich dann nachher frage, ja, wie sieht denn dein Tag aus, ist der Tag meistens strenger als meine. Ja. Weil ich meine, meine Arbeit sieht man einfach. Ich meine, wenn ich das auf Insta poste, jeden Artikel, den ich mache, oder unsere Podcasts, ich meine, natürlich ist das viel Arbeit und ich will auch null abspielen, was wir machen. Ich bin auch mega stolz auf das, was wir machen und ich bin auch hure kaputt wegen dem. Also ich meine, ich bin wirklich auch oft mega kaputt wegen dem. Aber es ist nicht mehr oder besser, als wenn jetzt jemand hinter verschlossenen Türen schafft, unterrichtet, pflegt, weiss, oder auch die Hei ist und Familienarbeit macht den ganzen Tag. Und dann gibt es noch den Punkt der unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten. Ich meine, ich habe jetzt im Moment einfach die Energie und kann das machen. Und wir machen ja auch, eben dann, es ist ja uns auch ein Anliegen, eben denen eine Stimme zu geben, die vielleicht die Energie dann wie nicht haben. Und ich finde es mega, mega wichtig, auch mit in Bezug auf Social Media, dass man dort sich immer wieder vor Augen führt, dass das einfach sichtbare Arbeit ist. Und dass mega viel unsichtbar ist. Und dass das auch nicht das Einzige ist, wo erstrebenswert ist. Irgendwie. Nein, ich finde, ich komme dann manchmal schon in rechte Widerstände. Ich rede auch nicht so gerne dann darüber, wenn das... Also es ist so eine Gratwanderung, auch wenn ich wieder so ehrlich bin zu mir selber, dass ich auch die Wertschätzung annehme. Also das ist ja auch wie wichtig. Ja. Aber andererseits komme ich dort auch in Widerstand, weil ich finde, ich möchte nicht, dass man eine Hierarchie hat von das ist bessere Arbeit, das ist strengere Arbeit, das ist so mega. Und das, sondern dass man auf Augenhöhe ist und dass dort wie, und alles, alle Arbeit gleichwertig ist. So. Genau. Also das ist wirklich, das beschäftigt. Wir haben auch immer in einer Podcast-Folge über das geredet. Weil es ist eine Ambivalenz, es ist auch eine Gleichzeitigkeit. Mhm. Auf der einen Seite ist es mega wichtig, die Sichtbarkeit zu haben. Und andererseits finde ich es aber auch mega wichtig, dass das nicht ein falsches Bild von Frauen, die Kinder mit Behinderungen haben, suggeriert. Oder? Mhm. Weil das ist wirklich nicht, das ist jetzt einfach unsere Möglichkeit und auch wie wir zusammenspannen und weil wir auch mega viel Wut in uns haben, vom raus und so, dass wir das können, machen können. Und wenn wir sehr, sehr viele Frauen um uns herum haben, muss man vielleicht schon auch sagen, die uns dort auch extrem unterstützen. Wo man nicht sieht.
Ich finde das mega schön, was du sagst, Mara. Danke. Ich glaube auch, was wir auch schon besprochen haben, ist ja auch, dass wir aus dem auch sehr viel Energie ziehen.
Mega fest.
Und das ist ja nicht für jeden Mensch gleich. Also nicht, also wir haben einfach so verschiedene Energiequellen. Mhm. Und ich habe zum Beispiel eine Freundin von mir, die eine ähnliche Lebenssituation hat mit ihrem einen Sohn wie ich, mit meinem älteren Sohn, wo sagt, ihr gibt es wahnsinnig Energie, dann ganz in Rückzug zu gehen. Mhm. Und das ist ja nicht irgendwie dann irgendwie besser oder schlechter, sondern es ist einfach anders. Oder? Also Ressourcen sind so individuell.
Genau.
Und eben, wir sind immer wieder auch erschöpft und kaputt. Und ich habe so das Bild, man sieht von anderen immer nur den Balkon, man sieht nicht in die Wohnung.
Ja.
Und manchmal ist der Balkon geschmückt und jetzt unsere Arbeit, oder eben, wo man so muss den Kopf zum Fenster rausheben muss. Mhm. Wir müssen auf dem Balkon sein und irgendwie heben und irgendwie «Hallo!» und dann gibt es irgendwie Fotos und dann wie bei dir gibt es einen Text, bei mir gibt es irgendwie irgendeinen Post von etwas und was auch immer. Und hey, das ist nicht unsere ganze Wohnung.
Ja, und ich glaube, dort, was ja auch noch, das habe ich jetzt auch spannend gefunden bei den Aktionstag für Behindertenrechte, die jetzt einen Monat lang stattgefunden haben, auch Frauen mit Behinderungen, die mega, mega aktiv geworden sind, mega sichtbar für eine gewisse Zeit. Mhm. Und die aber auch nachher sagen, weisst, ich komme auf das Podium und aufs Nächste und aufs Nächste, aber ich weiss, nachher bin ich einen Monat flach.
Ja.
Ich habe zum Beispiel Maria Zimmermann, die über ihren Autismus geschrieben hat, auch mal in einem Talk gehabt. Genau, ja. Also mega empfehlenswertes Buch zum Thema Autismus-Spektrum. Habe ich eine Lesung gemacht letztes Jahr und sie hat auch auf dem Podium hat sie gesagt, weißt, ich kann das schon, ich habe eine Schauspielausbildung und ich kann auf die Bühne rauf und wir haben eine super Zeit gehabt, auf die Stunde auf dieser Bühne, aber sie hat dann auch gesagt, das kostet mich nachher mehrere Tage. Und das ist ja das, was man dann nicht sieht.
Ja, das ist so wichtig.
Genau. Also das ist so das eine. Und das andere, glaube ich, auch, wenn du an einen gewissen Punkt von Sichtbarkeit kommst und von Stimme hast und dann wie Zuschriften bekommst eben von jetzt vielen Älteren mit Kindern mit Behinderungen, von Frauen, also von überhaupt Menschen mit Behinderungen, die ja dann auch mega bestärken, dann gibt dir das auch eine Energie, die ich selber gar nicht damit gerechnet habe. Also, wo dann auch. Und wenn dann all noch die Geschichte erfährst, jetzt eben, die ich während diesen Aktionstagen erfahren habe, über Ungerechtigkeiten, über Diskriminierung, über Menschenrechte, die nicht eingehalten werden, also vom Gröbsten, was man sich nicht vorstellen kann, dass man dann eben auch in so einen wahnsinnigen Antrieb hineinkommt, von, hey, sorry, wenn wir das jetzt ja alles wissen, alles hören und wir haben die Stimme, dann müssen wir das auch nutzen, das Momentum, weil wann kommt das zurück?
Ja.
Oder? Also was, wenn nicht jetzt? Weil wir eben mit unserem Leben, wo du eh nie weisst, was als nächstes kommt, kann das morgen aufhören, weil wir einfach keine Kapazitäten mehr haben. Aber jetzt können wir das machen. Und das motiviert mich mega stark, gibt mir Energie und ist für mich extrem wichtige Verarbeitungsarbeit für alles, was ich in den letzten 20 Jahren erlebt habe. Darum, ja.
Machen wir das, was wir machen. Und eben, es ist mega beides. Und ich finde es so wichtig, dass wir einfach da immer wieder ehrlich sind und ins Gespräch gehen.
Ja.
Ja, mega.
Mehr können wir nicht.
Ja, und eben, ich finde das Bild mit dem Balkon und der Wohnung finde ich mega schön. Weil ich glaube, das ist das. Und du hast vorher auch mal gesagt, es hat immer einen Preis, oder? Mhm. Also es ist, Eben das, wo auch vielleicht dann manchmal vergessen geht, dass man sagen kann, Sichtbarkeit hat einen Preis und sich exponieren alles. Und
auch gewisse Sachen hast du vielleicht, oder? Wenn ich sage, es nicht im Griff, oder? Man hat dann vielleicht das Gefühl, ja, irgendwie das hat sie jetzt aber im Griff, oder? Wie sie hat jetzt da, macht sie da mit Anja und Mara einen Podcast. Und dann sieht man nicht gleichzeitig meine To-Do-Liste, wo ich zum Beispiel auch eine riesen Freiheit, wenn man gecheckt hast, dass die nie enden kann, oder? Und die sieht man ja nicht. Und man sieht nicht mein Puff daheim. Und man sieht nicht, oder was alles nicht, oder? Man sieht ja, nur das. Ja, das ist genau, genau. Und das finde ich so wichtig, dass man das auch sich immer bewusst hat, oder? Man sieht einfach nur dann das.
Ja, und ich glaube, und was ja auch ist, dass wir ja nicht unser ganzes Leben jetzt so das hätten können machen. Oder? Das, was du ja vorher auch gesagt hast, Sarah, dass, eben, es hat ja auch Phasen gegeben, also bei dir sind das jetzt auch 5 Jahre, wo du wieder mehr Raum hast. Bei mir ist es auch, und dann jetzt noch das 50-50 Betreuungslösungsmodell mit dem Vater von meiner Tochter, wo dann plötzlich noch mal mehr Raum hast, oder? Aber das, ich meine, das, ich hätte das jetzt nicht können machen, die Arbeit vor 10 Jahren. Und was mir noch in den Sinn gekommen ist mal ein Gespräch mit der Feministin Emilie Rock, und sie hat ja gesagt, keine Stimme, also in Bezug auf Women of Color, keine Stimme zu haben, ist unerträglich, oder nicht gehört zu werden, ist etwas vom Unerträglichsten. Und ich glaube, das ist auch ein riesen Antrieb von, weil ich finde, pflegende Eltern in der Schweiz haben keine Stimme. Also ich kann wirklich sagen, keine. Oder? Also ich weiß nicht, aber man kann sich melden, wenn man nochmal, also ich finde unbedingt, wir müssen uns zusammenschliessen, wenn wir mehrere Stimmen sind. Aber ich finde so, dass nicht gehört zu werden, ist wirklich auch etwas Unerträgliches. Und wenn du dann merkst, jetzt wirst du gehört, dann macht es das Ganze wie erträglicher. Ja. Oder? Und ich glaube, das ist ja, dann kannst du eben auch manchmal Kräfte aktivieren, wo man eigentlich gar nicht gedacht hätte, dass die noch rum sind. So. Einfach noch so ein Gedanke gewesen. Ich tue nämlich gerne ausschweifen.
Das ist ein schöner Gedanke.
Ja, mega.
Und ich finde eben gerade das wichtig, eben gerade im Zusammenhang mit all dieser Ehrlichkeit, dass man auch, und auch eben die Ambivalenz zeigt und dass man immer mal wieder auch hadert und überlegt und ja, sich Gedanken dazu macht, finde ich mega schön. Und dann aber auch wieder überlegt, warum mache ich das eigentlich?
Also ich, gut, es gibt schon Tage, wo ich finde, so, nein, warum mache ich das eigentlich?
Ich auch, also bei mir hat es auch mit meinem Zyklus zum Beispiel zu tun. Also wenn ich prämenstruell bin, tue ich regelmäßig meine ganze Selbstständigkeit hinterfragen. Das ist viel zu unsicher und alles zu wenig kontrollierbar. Ja. Oder da muss ich ganz fest Sicherheit schaffen und denke, wieso habe ich nicht einfach eine Festanstellung? Wieso, oder?
Das ist dann, wenn ich immer wieder einen Bodykiosk aufmache.
Ja.
Dann finde ich so, hey, das... Ja, einfach, will ich mir das vorstellen, dass ich...
Einfach den Kiosk.
Einfach das. Es ist so überschaubar.
Ich
und
so ja.
Ich will dann einfach nicht mehr schlafen.
Ja, das ist auch, das wäre... Nein, ich habe dann so manchmal, ich wollte noch jemanden an, wo mir ein Chef einfach sagt, das machen Sie jetzt, Frau Satir. Und sonst in anderen oder Phasen wäre das, also ich und ein Chef, oder? Das ist schwierig.
Ja, das ist wirklich schwierig. Das wollte ich ja zuerst mal
sehen. Das ist so lustig.
Ja, das ist eben, wenn ich einer Freundin erzähle von meinem Bodykiosk, sagt sie so, okay, und wie lange geht es, bis du dort Leseabende, politische Diskussionen organisierst? Und wie lange, bis aus diesem Bodykiosk etwas ganz anderes wird? So, ja, gut. Aber ja. Aber es ist schön. Und das ist eben manchmal auch ehrlich, auch zum Analysieren, okay, in welchem Moment wollte ich einfach alles anschmeißen und finde alles zu viel und finde alle Menschen daneben. Und ja, sehr gut. Hey, merci vielmals. Und ich verlinke natürlich euren Podcast. Anders nicht falsch, das Buch auch. Das habe ich nämlich gerade letztens erst mal gelesen. Finde ich unglaublich gut.
Und unter Umständen.
Und unter Umständen, ja, stimmt. Mhm. Ja. Genau, das ist nämlich jetzt auch frisch rausgekommen. Das ist,
Merci vielmals, dass du unsere Stimme gibst.
Mal ehrlich, jetzt magst du nicht mehr zuhören, gell? Aber wenn du uns noch lesen oder sehen willst, dann findest du uns auf mal-ehrlich.ch oder in den sozialen Medien. Merci fürs Zuhören.